Herzlich willkommen zum Focus on DevOps Podcast und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir den 16. Dezember, das ist deswegen relevant, weil wir heute ein paar News mit dabei haben. Also wir haben den natürlich jetzt gerade zur Ausstrahlung nicht, das Ganze sollte am 27. rauskommen, aber Redaktionsschluss ist definitiv heute und wenn zwischendurch noch irgendwas ganz Besonderes passiert ist, dann haben wir das leider nicht auf dem Schirm und können das erst im nächsten Jahr behandeln. Mit dabei ist der Volkmar.
Ja, hallo. Hallo Enrico. Genau, das ist...
Bist du schon im Weihnachtsschlummer? Bist du schon?
Ich bin total im Weihnachtsschlummer, ja. Geschenke sind alle gekauft und genau, jetzt hat man so ein bisschen Lust auf die ruhige Zeit, ja. Ja, und mit dabei ist auch noch der Moritz. Hallo Moritz.
Ja, hallo Volkmar. Ich glaube, ich lass mich so ein bisschen von deiner Energie jetzt mal anstecken und versuch mal nicht so schnell zu sprechen, sage ich mal so. Ich bin zwar noch nicht in Weihnachtsstimmung, aber ja, ich lehne mich jetzt auch mal zurück und genieße es, mit euch hier zu sein.
Genau, hoffentlich redet einer.
Habt ihr noch lange bis zum Urlaub oder ist schon, also ist das Ende des Jahres für euch schon in Sicht?
Ich habe dieses Jahr gar keinen Urlaub mehr. Also ich habe zwischen den Tagen, ist ja nicht so viel, ne? Also sind ja viele, viele Feiertage dazwischen, aber genau zwischen den Jahren, nee, man sagt zwischen den Tagen, den Jahren, ich weiß nicht, wie es richtig ist, es gibt eine richtige Aussprache davon, bin ich da, aber gehe dann halt, ja, erste Januarwoche, eine Faulenzerwoche im ersten Januar, um mal das Jahr gut einzumarschieren. Ja, genau. Und selber?
Ja, also ich bin schon im Urlaub. Für mich war es das bis zum Ende des Jahres mit Arbeiten und ich bin aber gerade, ich habe mich in ein Renovierungsprojekt gestürzt, so rum und habe gedacht, komm, die Kinderzimmer, die können jetzt mal irgendwie neu und das ist immer, ja, irgendwie haben wir zu viel Kram und der passt dann irgendwo hin und dann haben wir Schränke und die sind zu klein und dann haben wir Platz, der nicht genutzt wird und ich glaube, wann sind wir hier eingezogen? Vor jetzt 9 Jahren oder so. Das heißt, manche Wände sehen auch schon so aus, als würde da gelebt werden. Da habe ich gedacht, komm, dann wird jetzt eins nach dem anderen Zimmer leer geräumt, einmal gemalert und dann neue Möbel rein und alles einmal wieder schick, dass dann auch Platz ist, um die Weihnachtsgeschenke unterzubringen.
Die, ja. Die wichtige Frage an dieser Stelle ist aber, ob das... Ich nenne es jetzt nicht Handwerksmuseum, sondern das Handwerkssammelsurium in deiner Werkstatt für dieses Projekt durch eine weitere maschinelle Ergänzung erweitert worden ist. Ja,
also ich hadere mit mir. Und das
bist du wieder bei Bauhaus kleben geblieben?
Ich dachte tatsächlich zur Vorbereitung schon erstmal vorsorglich dein gesamtes Handwerksarsenal halt einfach aufgefüllt hast. Und
Das war der alte Enrico, der neue Enrico mit neuen Regeln, der hat halt das Thema, dass Werkzeuge dann angeschafft werden, wenn auch wirklich ein Projekt da ist, was damit umgesetzt wird. Ich muss aber gestehen, also ich habe zwei Lifehacks, nein, ist das einer zumindest. Die Lieferung bzw. das Vorbestellen und dann einfach absammeln bei Bauhaus, und das gibt es bestimmt auch bei, weiß nicht, ob es das bei Hagebau oder anderen Baumärkten auch gibt, jedenfalls. Anyways, ich gehe da einfach online, bestell mir das dann, das ist übelst schnell, das dauert manchmal nur so 1-2 Stunden und dann fahre ich da hin und dann ist das auch schon alles bezahlt und dann lade ich das einfach nur ein und das sorgt dann dafür, dass ich ja, eine halbe Stunde statt 3 Stunden im Baumarkt bin und gar nicht so viel mitsammeln muss. Aber ich habe vor, es gibt so ein paar smarte Geräte in den Kinderzimmern, die aktuell nur über Sprachsteuerung erreichbar sind und das ist manchmal ein bisschen nervig oder wenn die Kinder halt das Smartphone nutzen. Das wiederum ist auch nervig, weil das haben die nicht immer. Da hatte ich vor, so kleine smarte Wall-Displays einzubauen. Das wiederum aber in einer noch nicht vorhandenen Dose, was wiederum heißt, ich muss, damit das richtig schön aussieht, einmal die Wände schlitzen, sodass da die Kabel durchgehen können und dann auch noch quasi eine Dose rausfräsen, rausstemmen. Und fürs Stemmen habe ich schon was da, aber für das Kabel Schlitzen hatte ich überlegt, ob ich das mit einem Multitool, also hier diese wild vibrierenden Dinger, die dann da so Sachen reinschleifen. Das ist jetzt nicht ganz ideal dafür, aber ich ja, so eine Nutfräse für Beton ist jetzt auch ganz schön teuer. Ganz Beton ist es auch nicht, wo ich da rein will. Und das ist das Werkzeug, was ich kann nächstes Jahr berichten, ob ich es geschafft habe, an mich zu halten und einfach einen Meißel genommen habe oder ob ich schwach geworden bin.
Ja, ich sag mal so, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie du dein Heimwerkerprojekt umsetzt. Hier bei mir zu Hause habe ich es leichter. Ich glaube, es gibt in meiner Wohnung nur 4 tragende Wände und wenn ich da was an die Wand einschlagen will, dann ist der Rest einfach Rehgips, da kann ich durchlaufen mit genug Anlauf. Ja. Entsprechend muss ich mir eigentlich nur die Frage stellen, hält das auch wirklich, wenn ich da irgendwas anschraube? Wir haben in der Küche keine Oberschränke, da haben wir von Starbucks so einen großen Schriftzug im Kaffee, also es ist auch original vom Starbucks, den hat meine Freundin auf eBay oder sowas, keine Ahnung, ich weiß nicht, wo sie den her hat, die hat den auf jeden Fall irgendwo geschossen und der ist schon was schwerer und der ist da irgendwann mal runtergeknallt auf die Arbeitsplatte und da wurde bewiesen, das hält dann wohl doch nicht so gut, jetzt haben wir es irgendwie wieder hinbekommen, aber muss man aufpassen, dass da keine Katze drunter sitzt, wenn das nächste Mal runterkommt, aber vielleicht kannst du auch mal zum Heimwerkern vorbeikommen mit deinem Sammelsorium oder friemeln wir das zusammen wieder da rein, aber ja.
Und bleibt ihr zu Hause oder reist ihr einmal durch die Walderei und besucht alle Familienmitglieder über die Tage?
Also Weihnachten wird nur bei der Familie meiner Freundin gefeiert und danach fahren wir zusammen nach Paris mit dem Zug und feiern wohl da Neujahr. Aber ansonsten.
Ach, das ist doch cool.
Ja.
Oh, schön. Ich habe meine Weihnachtsbesuche schon hinter mich gebracht. Direkt nach unserem Roadtrip bin ich nach Hause gefahren und habe die Mutti und den Vati besucht. Also wir sind zu Hause. Ich will groß kochen. Ich will quasi für eine 12-köpfige Familie kochen, aber auch wieder niemanden einladen, so wie ich es halt eigentlich auch immer gerne mache. Weil dann kann man auch noch Tage danach noch davon essen, genau.
Dieses große Gastro-Geschirr, beziehungsweise diese großen Gastro-Töpfe, so 50 Liter oder sowas, das macht richtig Spaß.
50 Liter?
Absolut.
Aber 50 Liter.
Dazu noch so ein schöner amerikanischer Ofen, wo ein Truthahn reinpasst. Ah, herrlich.
Ja, da sind wir bei Miele etwas inspiriert worden, wie groß das sein kann. Ja.
Dafür brauchst du aber auch erstmal die Infrastruktur, um überhaupt solche, Pots hochziehen zu können, oder?
ja. Läuft.
Ja. Gut, wir beim Thema wären. Ja,
schön.
Überleitung. Ja, dann würde ich sagen, starten wir mal so ein bisschen rein. Wir haben hier eine ganze Menge an News zusammengetragen. Es ist eine Menge passiert. Das liegt vielleicht auch daran, dass so der ein oder andere auch ein paar Informationen zurückgehalten hat. Aus dem Grund war ja jetzt gerade die großen Messen nochmal waren. War die AWS Reinvent in Vegas und dann war davor die KubeCon, von der wir auch noch nicht so richtig berichtet haben. Deswegen fassen wir mal so ein bisschen was, jetzt nicht viel von den Konferenzen zusammen, aber eher mal durchgehen, was sich da bei uns im News-Backlog aufgestaut hat. Wer möchte anfangen?
Ja, ich kann direkt mal was aus der CNCF berichten, und zwar also aus der erweiterten Community. Vor kurzem wurde die Steering Community Committee Election abgeschlossen im Jahr 2024. Ich glaube, da wird alle 2 Jahre ein neues Steering Committee oder sowas gewählt, also beziehungsweise es werden 3 neue Mitglieder reingewählt, und das waren dieses Jahr Antonio Oyeja von Google. Ich hoffe, man spricht seinen Nachnamen so aus. Benjamin Elder, ebenfalls von Google, der ist auch jetzt wieder in diesem Komitee mit drin, und Sascha Grunert von der Red Hat. Bereits bestehend in diesem Komitee sind unter anderem Cisco als Hersteller, die DAO Cloud, Intel und die Defense Unicorns. Und was dieses Komitee überhaupt macht, das ist Teil des CNCF Governing Boards und sorgt dafür, dass in den SIGs, also in den Special Interest Groups, die sich mit den verschiedenen Features in Kubernetes beschäftigen, eine Art Konsens erreicht wird, was ins nächste Release reinkommen soll, was man als nächstes entwickeln soll und so weiter. Also die scheuern sozusagen so ein bisschen die Entwicklung beziehungsweise die Communities untereinander. Und die sind jetzt erstmal für 2 Jahre da drin und recht gut besetzt mit Google tatsächlich.
Ja, dann haben wir in der Liste, dass Cert Manager graduated ist. Und also ich hätte jetzt nicht gesagt, dass da noch viel gefehlt hat. Also ich weiß nicht, wie lange ich schon Cert Manager nutze und wie wenig Probleme ich damit so hatte und in wie vielen Infrastrukturen das so drin ist. Aber wir haben ja schon ein paar Mal auch besprochen, was das eigentlich so bedeutet, diese unterschiedlichen Level, die Projekte da haben. Und da würde ich dann mal drauf schließen, es haben sich ein paar mehr Leute gefunden, und um die nächste Stufe zu erklimmen. Und es hat nicht zwangsläufig damit zu tun, dass das Projekt vorher in einem nicht stabilen Zustand oder sowas war. Denn das war ja wirklich Cert Manager Ist ja also eins der Tools, was nirgendwo fehlen darf.
Ja, genau. Also es gibt schon länger, seit ich weiß gar nicht, 2017. Ja. Genau. Ist halt in vielen Tools, wie du es schon sagst, ne, Enrico, es ist halt in vielen Tools drin verbaut. Wenn ich ein Cluster hochziehe und selber Dinge tue, dann nutze ich halt auch den Cert Manager, um meine Zertifizierungsgedönse zu machen. Genau, Sandbox 2020 hat eigentlich so einen richtig schönen, normalen, geradlinigen Weg, was das angeht. Ne? So 17 ist es dann halt auf den Plan getreten, 2020 dann halt als Sandbox-Projekt und dann halt Incubating 2022 und zwei Jahre später im Grunde hat es dann halt den Graduate-Status erreicht. Genau, verdient. Also ich finde, es ist ein wunderbares Projekt. Also verdient kann man jetzt, ich habe jetzt keinen Einblick in die Themen, aber es ist halt auf jeden Fall ein essentielles Tool oder essentielle Technologie für halt Auslieferung von Web-Applications auf Kubernetes.
Stimmt. Ich wollte ja gerade sagen, verdient kann ja auch manchmal bedeuten, hat bisher keinen Stress gemacht und das ist ja nur für...
genau.
Ne? Also solange wie es schon am Markt ist und ich kriege immer noch zuverlässig meine SSL-Zertifikate, wenn ich möchte, auch von Let's Encrypt verifiziert oder mit einer eigenen CA, das ist schon geil.
Ja. Es ist einfach eine solide Basis für jeden Cluster, sage ich mal so. Ich glaube... Das läuft einem immer wieder direkt über den Weg, auch wenn man seinen ersten Rancher-Cluster oder sowas aufsetzt, da kommt man auch schon direkt mit dem Cert-Manager in Kontakt und dafür läuft es extrem reibungslos und du hattest es eben schon gesagt, dass der Graduate-Status bedeutet nicht unbedingt, dass es eben Feature-Final ist und keine Bugs mehr hat, sondern das bedeutet vor allem, dass es halt inzwischen für den wirklich komplett breiten Markt eine Akzeptanz gefunden hat und sich auch da bewährt hat. Also es geht um diesen Bewährungsstatus, ja. Und ich glaube, vielleicht kann man sogar sagen, es ist überfällig, dass Cert Manager den bekommen hat. Wenn man sich anguckt, welche anderen Projekte von der CNCF bereits graduated waren, ist der Cert Manager zumindest in meinem näheren Ökosystem so essentiell, dass ich ihn längst als zentralen Teil dieser Community wahrgenommen habe.
Ja, wenn man jetzt so quasi New Kids from the Block nimmt und sagt, hier SSL-Zertifizierung, das ist ja alles längst ein alter Hut, macht doch MTLS, dann gibt's da auch neue Dinge aus dem Bereich Istio. Wer möchte da mal anknüpfen?
Wunderbare Überleitung. Ich fange bis kurz an, ne? 1.24 ist raus und damit ist das Ambient, also der Ambient-Mode ist GA gegangen.
Ja.
Das ist im Grunde halt die Sidecar-less-Mesh-Funktionalität von Istio. Und wie gesagt, ist GA weit, hat auch, ich weiß jetzt gar nicht, wie es geschichtlich ist, aber ich glaube, als Alpha-Feature war es eine Weile mitgestragen. Es ist jetzt, glaube ich, in der vorletzten Version, glaube ich, im Beta gegangen und jetzt ist es dann doch GA, General Available. Ja, genau.
Genau. Was mache ich jetzt mit den ganzen freien Ressourcen, die ich durch die fehlenden Sidecars nicht mehr brauche?
Das ist eine gute Frage. Also es ist ja tatsächlich schon weniger. Es ist jetzt natürlich nicht so, dass gar keine Technologie das irgendwie verbindet. Hast ja dann halt irgendwie die M-Tunnel-Dinger, die dann halt dazwischen laufen, aber du hast halt nicht mehr pro Service halt immer ein Sidecar. Und das ist ja schon entscheidend. Was ich auch entscheidend finde, ist natürlich auch so ein bisschen das Ressourcenmanagement in dem Zuge, ne? Weil das halt eine Rolle spielt. Das hat halt einen Impact auf deine Applikation und das ist gut, ja.
Genau, also ich glaube vor allem erleichtert das nicht nur das Ressourcenmanagement, sondern auch die Verwaltung, da eben die Sidecars nicht mehr mitkonfiguriert werden müssen, entsprechend das alles ein bisschen einfacher und, sag ich mal, transparenter zu gestalten ist. Und natürlich auch eine erhöhte Kompatibilität damit einhergeht. Genau, natürlich mit dem Ambient-Mode wurden auch bestimmte Core-Features entsprechend auf GA gesetzt oder beziehungsweise als Stable markiert, zum Beispiel der Z-Tunnel oder der Zero-Trust-Tunnel, der halt MTLS ermöglicht. Waypoints, ich glaube, das sind optionale Proxies auf Namespace-Ebene und eben halt die restlichen APIs, die entsprechend da als Stable markiert worden sind. Und ja, ist, glaube ich, ein ganz angenehmes Feature für Leute, die vielleicht noch ein bisschen damit hadern, ob sie jetzt einen Service Mesh einsetzen wollen oder nicht, sich das doch mal anzugucken, da es eben eine komplett neue Ebene einbringt und nicht mehr eben auf der Container-Ebene, auf der Pod-Ebene funktioniert, sondern eben auf der Infrastruktur-Ebene.
Ja, und da der Christian vom Focus on Linux Podcast, das, ich weiß gar nicht, wann es released wurde, irgendwann die letzten Tage, das Thema Plattform Engineering in der Lage der Partition angesprochen hat, ist das natürlich auch hier bei den neuen Zertifizierungen mit bei. DevOps ist tot, lang lebe Plattform Engineering, und damit dazu passend auch eine neue Ausrichtung der CNCF-Zertifizierung. Also ihr kennt ja wahrscheinlich irgendwie den CKAD und sowas, das war ja so die mit ersten, die damit rausgekommen sind, und da gibt es jetzt eine ganze Menge weiterer, also den Certified Cloud Native Platform Associate und den Certified Cloud Native Platform Engineer, und damit ja, bin ich gespannt, ob das auch die Schwierigkeit des Cube-Stronauten nach oben zieht oder ob das separat läuft, aber ich fände es eigentlich ganz gut, wenn es noch mehr Jacken gäbe, die man sammeln kann, noch so eine Prometheus-Jacke und Plattform-Engineering finde ich auch gut.
Ja, also wäre auf jeden Fall eine schöne Sache. Ich glaube, das hast du jetzt noch nicht gesagt, dass der Associate wie immer eigentlich Multiple-Choice ist und der Engineer halt eben eine Hands-on-Prüfung ist. Also langsam muss man sagen, verliert man, glaube ich, so ein bisschen den Überblick mit den ganzen Abkürzungen, ne? Weil das wird ja dann wahrscheinlich abgekürzt mit CCNPA und CCMPE. Mhm. Und
das ist ja immer so. Ja, das ist ja wirklich immer so. Gut, die überschneiden sich dann halt mit anderen Unternehmen wie Cisco oder so, wo dann halt, ja, aber.
Ja, böse Zungen würden behaupten, dass es ist halt nicht von der Hand zu weisen. Das Zertifizierungsbusiness ist halt auch ein Business irgendwo. Und auf der anderen Seite merkt man halt auch die Kubernetes-Sachen sind ja größtenteils halt einfach fertig. Und das ist halt einfach viel, 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 viel mehr drumherum. Und damit auch eine Menge an Schulungsbedarfen und dann aber auch ja Leute, die bereit sind, sich halt auf bestimmte Wege zu spezialisieren und um das nachzuweisen, dann auch bereit sind, sich zu zertifizieren. Und schlussendlich ist das halt auch ein Business, was dahinter steckt. Na, das braucht man ja gar nicht verleugnen.
Nee, das ist es nicht.
Ja. Genau, an dieser Stelle vielleicht sogar eine Idee an unseren Partner-Podcast. Du hast es eben schon erwähnt, Christian Stankovic. Ihr beide wart ja auch im Verlauf dieses Monats zu Besuch dort und habt da an zwei Küssen teilgenommen. Und gegen Jasper Wigratz und Felix Kerker versucht zu bestehen. So kann man es, glaube ich, umreißen. Ja. Und vielleicht wäre es doch mal ganz schön, so ein Jeopardy mit einer Kategorie zu machen, die dann, Zertifikats-Abbreviations umfasst, ja, und da muss man dann raten, was das sein könnte. Also ich meine zum Beispiel, die Plattform Engineering-Zertifikate sind nicht die einzigen, die es neu gibt jetzt in der CNCF, sondern auch den Certified Backstage Associate, also den wird wahrscheinlich mit CBA abgekürzt, dann den Open Telemetry Certified Associate, also OTCA vielleicht, ja, und dann noch Kiverno Certified Associate, und das wäre KCA. Ja, und das ist ja natürlich ein Anagramm von CKA. Und dann, ja. Also das meine ich damit, ne? Das Ökosystem wird sich weiterentwickeln, da werden neue Sachen hinzukommen, und irgendwann, glaube ich, blickt man da nicht mehr so ganz durch, da kann man dann wirklich so eine Antwortfrage machen.
Aktuell gehen sie sparsam mit Buchstaben um. Also das ist halt tatsächlich noch alles so schon im Rahmen. Man hat so ein abgestecktes, also man könnte, glaube ich, so eine Matrix draus malen und dann einfach nur so Verbindungen zeichnen. Ja. Und würde alle Zertifizierungsabkürzungen dann halt einzeichnen können. Ja, was noch dazu kommt, ist ein bisschen teurer, glaube ich. Die bestehenden Zertifizierungen CKA, CKAD, CKS und der LFCS, also der Linux Foundation Certified System Administrator. Meine Güte, darum sind die da. Die Abkürzungen. Die werden etwas teurer, also ca. 10%. Genau. Ich glaube, also ich find die Zertifizierung sehr erschwinglich bei der Linux Foundation. Dementsprechend kann man das, denke ich, ganz gut. Ja, es würde alles teurer, es würde immer alles teurer. Ne? Genau.
Das stimmt. Die Linux Foundation erhöht aber auch generell ihre Preise. So wird auch die Linux Foundation an sich als Mitgliedschaft teurer. Damit einhergehend auch die Mitgliedschaft in der CNCF, also wenn ihr, liebe Zuhörerinnen, da jetzt auch Mitglied seid und ihr habt eine bestimmte Größe erreicht, dann guckt doch bitte, bevor ihr eure Rechnung dieses Jahr bezahlt, ob ihr entsprechend auch mehr zahlen müsst. Genau, die werden auch im Schnitt, glaube ich, 10% teurer. Und ja, es gibt ja auch, ich meine, das Ökosystem um die Linux Foundation wächst natürlich auch immer mehr. Es gibt jetzt auch die FinOps Foundation. Da werden auch in den nächsten Jahren wahrscheinlich noch weitere Themengebiete und spezielle Gruppen hinzukommen, die sich dann eben um ja, die Community entsprechend kümmern oder auch eine zentrale Anlaufstelle für die Community sind. Und ich denke, vor dem Hintergrund, wie sehr das Ganze gewachsen ist in den letzten Jahren, ist es vertretbar, dass die Preise da um 10% angehoben worden sind.
That's life. Dinge werden teurer. Das ist halt so. Ja, dann, was im Cloud? Und Grüße gehen damit raus an Java Jasper. denn das ist ja so sein Home-Turf. Hatte ich nur so gelesen? Habt ihr da weitere Informationen zu?
Ja, tatsächlich, also die Wasm Cloud ist mir das erste Mal über den Weg gelaufen, als ich auf der KubeCon war in Amsterdam. Nee, es war in Paris, Entschuldigung. Da hatten die, glaube ich, ein großes Hands-on-Event veranstaltet. Ich glaube, das kann man auch noch auf YouTube sehen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Da konnte man sich so erstmalig so ein bisschen mit WebAssembly auseinandersetzen. Und ja, die Wasm Cloud ermöglicht es, polyglotte Anwendungen, die eben aus Wasm- oder WebAssembly-Komponenten bestehen, zu erstellen und diese dann über verschiedene Umgebungen hinweg auszurollen und zentral zu administrieren, also zum Beispiel in der Cloud, in Kubernetes, On-Prem oder On-Edge. Und ja, dieses Projekt wurde jetzt aufgenommen in die CNCF und ist jetzt Incubating oder hat den Status Incubating. Und ja, wie immer, ich glaube, das ist auch so ein, kann man vielleicht die CNCF auch so ein bisschen als das Trendbarometer interpretieren und sich das Projekt vielleicht mal ein bisschen genauer angucken. Ist auf jeden Fall erfrischend, dass neben den ganzen Features, die sich jetzt vor allem auf AI konzentrieren, auch in der Kommunikation der CNCF, auch wieder das Thema WebAssembly ein bisschen mehr bedacht wird. Da ich glaube, auch das ist ein sehr, sehr spannender technischer Aspekt, der vielleicht vor dem Hintergrund eben dieses AI-Hypes, möchte ich jetzt mal sagen, ein bisschen vernachlässigt wurde. Oder was meinst du dazu, Volki?
Ja. Absolut. Ich überlege gerade, wann wir die Folge mit Jasper, das muss ja dieses Jahr gewesen sein, aufgenommen haben. Ne? Irgendwo Ende letzten Jahres oder Anfang diesen Jahres. Also wer sich tatsächlich ein bisschen mehr in den Kosmos da mal reinpacken möchte und nochmal zurückhören möchte, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Also das ich finde halt technologisch ist das halt eine ganz starke Richtung nach vorne. Es macht viele Dinge leichtgewichtiger und ich sag mal sinnvoller. Mhm. Aber genau, 25. Oktober. 2023, ist schon ein bisschen her, genau, aber ich glaube, die Folge ist noch relativ aktuell, mal abgesehen davon, dass sie jetzt nun, also was heißt nun, dass wir jetzt die Wasm Cloud jetzt im Grunde halt als CNCF-Bestandteil sehen können und da halt auch.
Ja, erst kommt die Technologie, dann die Plattform dafür, ne?
Genau.
Das ist ja klar. Eben.
Genauso ist es und na, die Cloud war ja vorher da, aber das Ding ist jetzt übergegangen und es ist halt in guten Händen, weil wir sehen ja, was mit Projekten in der CNCF passiert, ja. Die blühen und gedeihen und werden halt gut.
Wer sich da nochmal ein bisschen tiefer mit befassen möchte, was andere damit tun, in dem verlinkten CNCF-Artikel ist zum Beispiel von Adobe, von Orange, von BMW und Akamai so ein bisschen was über deren ja, Gründe und was sie damit so tun. Der ein oder andere Vortrag da auch verlinkt, also da kann man gerne mal mit reinlesen, wer sich da tiefer mit auseinandersetzen möchte. Ja, dann sind wir auch schon bei Solo.io. Wer die nicht kennt, die machen zweierlei Produkte. Zum einen geht es um Service Mesh mittels Istio und dann haben die noch so ein API-Gateway mit dazu. Und zum anderen geht es um das allseits beliebte Cilium, was dann eben auch als Netzwerk oder als doch Netzwerk-Plugin innerhalb von Kubernetes ja heutzutage auch mit State of the Art ist, also viel mit helft mir, unten drunter ist.
Ich habe kurz nicht aufgepasst. Was meinst du?
Ja. Was meinst du? Also ich weiß nicht, worauf du
hinaus willst,
besser gesagt.
Ja, du hast bei Cilium unten drunter, das ist alles.
Ach so, basiert bei Cilium.
Auf
EBPF.
Ja. EBPF, genau.
Okay, das schneiden wir jetzt raus.
Obwohl es eigentlich gut war.
Ja, sorry, es ist schon spät am Abend, also wir nehmen auf um 15 Uhr, da liege ich normalerweise schon im Bett und schlafe.
Spät
am
genau.
Mittagsschlaf.
Ich habe nicht mal Abendbrot gegessen.
Genau. Wir können es kürzer cutten, ne? Dann müsst ihr die Wartezeit, die jetzt 5 Minuten betragen hat zum Googlen, nicht aushalten.
wir sind schon was älter, deswegen bitte.
Nee, das klar, aber das fand ich halt insoweit interessant. Die vereinen halt das Ganze, haben dann noch ein bisschen was drumherum gebaut, weil sie, boah, ich sag mal, ein Großteil des Unternehmens kommt irgendwie aus dem Markt der API-Gateways und ja, haben dann mit mittels Istio und Cilium und ich glaube, ein Teil ist da auch noch Envoy mit bei oder auch noch irgendwie ein bisschen Nginx mit reingelötet, daraus API-Gatways zu bauen, die eben Kubernetes-Native sind oder eben Service Mesh oder ja, mit der Netzwerkebene da halt gute Dinge abzubilden. Und das, was da jetzt die News dran ist, ist, dass die ihren Teil das Glue API Gateway der CNCF gespendet haben. Soweit ich gehört habe, gab es da auch noch so ein bisschen hin und her, denn am liebsten hätten sie das Incubating umgangen und wären direkt reingegangen. Das hat die CNCF nicht ganz zugelassen, aber das ist natürlich eine interessante Geschichte, dass damit eben auch die API Gateways weitere Unterstützung innerhalb des CNCF Landscapes bekommen, dass das damit eben stabil wird. Und ich glaube, so die neuesten Dinge rund um Solo ist, dass natürlich auch die erkannt haben, API Gateway ist auch ein Thema, was bei AI eine relevante Thematik ist, denn ja, schlussendlich sind das ja auch nur Backend-Services, die dann irgendwie Daten verarbeiten, Dinge zurückgeben, und gerade wenn man dann mit OpenAI oder anderen zusammenarbeitet, dann sind da auf einmal ganz viele Prozesse, die sich vielleicht dahin authentifizieren müssen, die gerate-limited werden, wo irgendwie ein bisschen Dinge geprüft werden müssen, die nach von A nach B gehen, und das sind ja grundsätzlich Aufgaben, die ja auch ein API-Gateway in größeren Infrastrukturen so macht. Genau.
Ja, sehr schön auf jeden Fall. Auch schön, wie erfrischend du gerade dieses doch gehypte Thema einfach runtergebrochen hast auf AI. Es sind einfach nur Services, die Daten verarbeiten und irgendeine Antwort zurückgeben. Ja, das ist doch eine schöne Takeaway.
Ich will jetzt nicht sagen, alter Wein in neuen Schläuchen, aber ich habe damals mal beigebracht, dass es ums EVA-Prinzip geht, also Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe, und ob wir nun Microservices machen oder das in COBOL abbilden, an den Prinzipien hat sich nicht viel geändert.
Ja, also COBOL, hast den Source Code aber noch ausgedruckt. Ne? Nee, also auf jeden Fall muss man sagen, dieses Glue API Gateway, was gesponsert worden ist, basiert auch auf dem Envoy Proxy, soweit ich informiert bin, und ist ja deswegen auch entsprechend auf Teilen der CNCF-Infrastruktur, sag ich mal, gebaut, und ja, auf jeden Fall eine schöne Ergänzung, wie du schon gesagt hast, die auch wahrscheinlich notwendig ist.
Wundervoll.
Jo, dann Neuigkeiten aus dem Hause SUSE. Man hat das ja vielleicht über die letzten Jahre so ein bisschen mitbekommen. Ich glaube, das ist jetzt, also ohne das despektierlich zu meinen, im Gegensatz zu anderen Enterprise-Linux-Distributoren hatte SUSE immer damit zu kämpfen, dass da viele Hin- und Her-Verkäufe waren. Dann gab es die Geschichte mit dem Börsengang, der dann jetzt aber auch wieder zurückgenommen wurde, wieder privatisiert ist, und dementsprechend ist bei der SUSE immer mal wieder was an Änderungen mit zu verbuchen. So, innerhalb der letzten Jahre gab es dort einige Neukäufe bzw. Zukäufe auch, einige Produkte, die da auch zwischendurch mit reingekommen sind. Ich würde sagen, die größten dabei war der Zukauf oder die Akquise von Rancher und damit die, ja, ich sag mal, der Umbau des Containerportfolios, die SUSE zu bieten hatte. Da gab es vorher natürlich auch was, aber das wurde ad acta gelegt und durch Rancher ersetzt. Gerade auf der SUSE-Con dieses Jahr wurde noch angekündigt, dass Stackstate akquiriert wurde. Das ist ein Observability APM-Tool, also aus dem Monitoring-Sektor. Und so sind natürlich auch aus den unterschiedlichen Produktportfolios, Portfolio, was ist die Mehrzahl davon? Moritz, du bist doch hier unser
Ich würde sagen Portfolios, wenn man es eingedeutscht ausspricht. Ja, also
die Portfolien.
Genau, da kommen natürlich unterschiedliche Produkte mit raus. Ne? Wir haben das Rancher, das irgendwann zu Rancher Prime wurde. Es gab das Liberty Linux, wir haben Harvester, wir haben das Longhorn und Neuvector, und das wurde alles so ein bisschen umbenannt. Überall steht jetzt SUSE vor. Und die genaue Tabelle habt ihr dann einfach in den Shownotes, aber dann ist dann eben Harvester jetzt SUSE Virtualization, Longhorn ist SUSE Storage, ne? Das ist, glaube ich, relativ klar, dass das vielleicht ein bisschen sprechender wird, und ich bin da auch ganz froh, Longhorn, das ist so ein Windows-Release, was bei mir auch irgendwie bei diesem Namen hängen geblieben ist. aus den guten alten oder nicht so guten alten Zeiten. Dementsprechend ist das jetzt alles etwas angeglichen worden und überall steht jetzt SUSE mit davor, damit man auch weiß, wo man anrufen muss, wenn man das beziehen möchte.
Da bezieht sich jetzt aber auf die Produkte von SUSE, ne? Also das bedeutet, wenn ich jetzt ein Longhorn nur nutze, dann wird natürlich das Open-Source-Projekt immer noch das Longhorn sein, das ja auch in der CNCF, soweit ich weiß, gelistet ist als Dingens da. Hoffen wir es.
Oder bin ich gespannt, wie sich das dann, also meinst du, dass das quasi noch eine Separierung zwischen Upstream-Projekt und dem Enterprise-Projekt dann wird?
Ja, ich hätte sogar gedacht, dass die Technologie an sich sich gar nicht umbenennt, sondern schlicht und ergreifend nur die Produkte, die im Vordergrund dann von der SUSE vertrieben werden. Das, was dann halt natürlich Longhorn ist, im Hintergrund wird aber dann halt, aber das ist meine blauäugige Denkweise häufig und dann kommt es anders, als man denkt. Ich nutze Longhorn in meinem Homelab. Ich hoffe, dass ich das immer noch so tun kann.
Letztendlich wird damit ja, glaube ich, vor allem auch eine Art Brandbuilding betrieben. Ja? Also die ganzen Tools, die vorher zum Beispiel wie bei Neuvektor Zukäufe waren, werden jetzt eindeutig mit SUSE gelabelt und damit auch eine Visibilität von SUSE in dem ganzen Ökosystem geschaffen. Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel Longhorn konsumiert habe und ich weiß aus irgendwelchen Gründen nicht, dass es von SUSE kommt, dann weiß ich es jetzt bald. Und das zeigt auch, dass oder ist auch für SUSE relevant, weil damit entsprechend gezeigt wird, wir machen hier ganz viel Kram, wir sind sehr organisiert, wir haben viel Pionierarbeit geleistet und sind da unterwegs. Und ich glaube, dass auch vor den Entwicklungen, die du eben beschrieben hast, Enrico, wird auch der SUSE gut tun, dass sie da so ein bisschen mehr Credit für bekommen. Und wie gesagt, SUSE Ranch, SUSE Raider heißt jetzt Twix, hast du eben gesagt, oder?
Nee, das hast du gedacht.
Okay, auf jeden Fall.
Dann darfst du nochmal.
Nee, passt. Aber genau, und zeitgleich, glaube ich, wird auch das restliche Portfolio der SUSE ein bisschen umstrukturiert. Das heißt, die ganzen Lizenzierungen oder Lizenzierungsstrukturen und so weiter werden umgebaut. Genau, und das wird sich dann auch im nächsten Jahr entwickeln.
Genau, wenn ihr gerade da draußen seid und zuhört und es deutlich besser wisst, als wir das zu dem Zeitpunkt tun oder vielleicht direkt von der SUSE kommt, dann schreibt uns gerne an podcast@sva.de, ob die Produkte noch so erhalten bleiben, ob die Upstream-Produkte so, also Projekte so genannt bleiben, wie sie sind, oder ob da jetzt aus Longhorn auch dann auf GitHub irgendwann SUSE Storage wird. Das wird mich dann nochmal interessieren. Könnt ihr sonst so nochmal nachrecherchieren und bis zum nächsten Mal dann nachreichen. Da sind wir noch nicht ganz fertig mit der SUSE, denn jetzt auch innerhalb der letzten Wochen, kann man sagen, gab es noch das Rancher 2.10.0 Release. Ja, und da in der Vergangenheit waren die größeren Releases immer eher auch Feature-getrieben. Das ist hier zum Teil so, zu einem sehr großen Teil, muss ich aber sagen, ist hier etwas sehr Relevantes passiert. Und das ist eine ganze Menge Bugfixing. Und das ist wirklich, wirklich enorm, was da so alles drin ist, was da eben an Fixes auch mit drin ist. Also es ist ein Stabilitätsrelease, so würde ich es jetzt mal taufen als anwendende Person. Damit sehr viel auch dafür getan, dass jetzt eben die Bugs, die in den letzten Releases noch mit drin waren oder wo es so ein bisschen Krisseligkeit auch mit der mit dem Rauslösen von oder dem Out of Support gehen von RKE hin zu RKE2, da war ja immer noch so ein bisschen was zwischen den Node Drivern, ob man die jetzt in dem oder in dem Modus mit verwendet. Wird jetzt alles stabiler, einige Sicherheitslücken gelöst. Und ansonsten ist da jetzt für mich kein extrem großes Feature mit drin, wo ich sage, boah, das hatte ich vorher gar nicht auf dem Schirm. Ging es euch anders? Habt ihr irgendwas entdeckt, wo ihr sagt, boah, ganz was Neues?
Nee, tatsächlich wirklich gar nichts. Nee, muss ich so sagen. Also sind so Kleinigkeiten, da müsste man wahrscheinlich mal ins Detail. Also ich glaube, dadurch, dass auch so viel Bugfixing betrieben wird, wird der Teufel im Detail liegen. Ich erhoffe uns mal eine Folge auf der anstehenden KubeCon in London. Dann dass wir uns vielleicht mal den Jan wieder schnappen können, um da mal ein bisschen ins Detail zu gehen. Das ist, glaube ich, eine schöne Idee, ne?
Eine Sache, die ich vielleicht zwischendurch noch updaten kann, ist, ich habe zwischendurch noch mal etwas mit Harvester rumgespielt. Und in der Version 1.3, meiner weiß ich nicht mehr, jedenfalls war es 1.3, habe ich vor ungefähr 50 Tagen die Kiste mal installiert, weil da kam auch ein neuer Support für Single-Node-Instanzen, habe damit mal so ein bisschen rumexperimentiert, wie gesagt, und da kam jetzt vor ein paar Tagen die Meldung, dass ich das den Cluster auf 1.4 hochziehen könnte, da ist so ein Button aufgetaucht im UI und dann konnte ich da draufklicken und dachte, Mensch, das, die Herausforderung nehme ich doch jetzt mal an und habe halt drauf geklickt und muss berichten, hat reibungslos funktioniert. Also der hat das Image runtergeladen, hat ein eigenes Repository da hochgezogen. Das macht er wahrscheinlich auch gerade deswegen, weil ja sonst so ein Cluster vielleicht auch aus mehreren Nodes besteht. Hat er aber sauber durchgezogen und ja, ich klicke gerade durch die UI, es ist ein 1.4 draus geworden. Und damit ist der Update-Prozess einmal von mir zumindest verifiziert worden. Ich weiß nicht, ob das vorher bei 1.2 auf 1.3 auch schon so reibungslos funktionierte, aber ich fand das schon nice. Hat er einfach durchgezogen, hat irgendwie ein bisschen gedauert. Ich habe es auch schlicht gestern Abend irgendwie angestartet und bin heute das erste Mal mit drauf. Also es hätte jetzt auch sein können, dass ich euch hätte berichten können, funktioniert gar nicht. Aber nein, saubere Sache das.
Sehr, sehr cool. Was ich hier vielleicht noch erwähnen würde, RKE, ne? Die Deprecation, dass das jeder auf dem Schirm hat. Bis nächstes Jahr wird es, glaube ich, noch mitgeschliffen. Juni, Juli ist, glaube ich, so der Endpunkt. Dann kann man es wahrscheinlich auch ein bisschen hinauszögern, muss sich aber dann halt wirklich schon Gedanken machen, dass man, wenn man halt gesupportete Cluster mit entsprechenden Patches, Security-Patches haben möchte, dass man sich dann halt irgendwann mal umentscheidet und die Dinger dann also entweder die User-Cluster auf RKE 2 zieht oder was wahrscheinlich bei den meisten der Fall ist. Zumindest ist es in meiner Bubble halt der Fall, dass der Manager halt noch auf dem RKE läuft, weil der am längsten schon läuft. Und dass man den dann halt entweder umzieht oder abreißt, alles Neue macht. Das Jahr 2025 hört sich nach einem schönen Projekt an. Genau, also dass jeder daran denkt, dass das dann halt nicht ewig. Ich finde, tatsächlich haben sie es lange mitgeschliffen. Also man muss ja immer noch sagen, also da, was da dazwischen gebaut werden musste, um halt die Deprecation oder beziehungsweise die Deletion der Docker-Shim quasi abzuwiegeln, das ist ja trotzdem eine Sache. Und das ist halt, das hat man doch recht lange gut unterstützt. Und ja, also alle Achtung. Also man kann sich gut, also das ist ein gutes Beispiel dafür, dass man sich darauf verlassen kann, dass Technologien auch manchmal, auch wenn sie gerade jetzt nicht mehr weiter gepflegt werden, dann doch irgendwie gepflegt werden, weil sie halt Enterprise-Technologien sind. Ne?
Ja, muss ich auch sagen, was ich vielleicht noch als Erfahrungsbericht dazugeben würde, gar nicht so Rancher-spezifisch. Ich habe das durchaus auch schon bei anderen Plattformen gesehen oder auch bei anderen Enterprise-Distributionen, verschleppt die Geschichte nicht. Ja? Denn irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, da werdet ihr die Sachen noch laufen haben und dann gibt es aber keine Updates mehr. Es gibt dann aber vielleicht ein paar neuere Cluster und die werden dann halt abgedatet und irgendwann hängt ihr dann auf einer Kubernetes-Version fest, die, weiß ich nicht, wie lange ihr euch so Zeit gebt, aber wenn ihr es euch so 2 Jahre nehmt, dann sind das halt mal eben lockerflockig 6 bis 10 Versionen, die dazwischen liegen und dann ist es halt nicht so einfach, mehr rüberzugehen.
Also das auf jeden Fall, also grundsätzlich 2 Versionen, also gerade wenn, ich gucke immer noch zurück, ich habe teilweise die Situation, wo ich knapp dran vorbeigeschrammt bin, ich glaube 1.26 hattest du die Package-Repositories, die sich verschoben haben, gut, das ist bei SUSE und so also Enterprise-Distribution nicht ganz der Fall, weil die natürlich ihre eigenen Images mitbringen, aber es gibt auch andere Sachen, wie zum Beispiel Pod-Security-Policy, Deprecation und was weiß ich, das wird alles über Update-Mechanismen dann halt abgehandelt und irgendwann verschwinden die Patches, also die Updates jetzt halt auch aus dem...
Geht mir gar nicht so sehr um die Plattform, geht mir eher darum, wie intensiv wird es die Workloads zu migrieren. Ja. Und wenn ich halt einen Beritt an neuen Clustern da habe, der halt regelmäßig gepatcht wird und ich habe halt irgendwo einen Stand von der Applikation, der halt stehen bleibt, dann muss ich entweder eine enorme Doppelpflege halt machen oder ich bleibe beim kleinsten gemeinsamen Nenner und irgendwann driften die halt auseinander. Und wenn ich dann 2 Jahre mit Versatz irgendwie mein Migrationsprojekt mach, weil ich es muss. Und das ist ja immer die Situation, ne? Das ist dann Druck drauf und dann funktionieren Dinge nicht und dann wird der Support ausgesetzt und das ist alles irgendwie doof. Und auch, ich sag mal, Extended Support ist bei manchen Herstellern vorhanden, aber liegt meistens nicht besonders weit unten im Regal. Das heißt, da kann man dann durchaus auch nochmal Sachen mit haben. Also dementsprechend würde ich tatsächlich empfehlen, baut neu, migriert, und ja, vielleicht ist das jetzt so zwischen den Tagen ja mal so eine Geschichte, wenn ihr jetzt noch RKE1 im Einsatz habt, spielt doch mal ein bisschen mit RKE2 rum, guckt euch das K3S ein bisschen tiefer an, kann man sagen, baut, hey,
baut um,
nee.
Nutzt die Weihnachtszeit, baut oben, versaut euch die Weihnachtszeit, weil alles nicht funktioniert und...
Mann.
Ja. Kann man mal machen.
Jeder hat ja, so seine Gründe, um sich auch mal den Familienfesten zu entziehen, finde ich. Da kann man doch auch mal legitim sagen, guck mal, ich muss jetzt nochmal, ich habe da noch was Wichtiges, was ich bewiesen haben möchte.
Genau. Sorry, aber RKE2 ruft, ich kann leider nicht mitkochen.
Ja. Aber grüß schön.
Ja, genau.
Genau. Grüß schön. Sehr schön. Was haben wir noch?
Ich glaube, wir haben noch zwei weitere News aus der Community. Und zwar zum einen, ich weiß gar nicht, ob ihr davon schon gehört habt, aber das ist recht interessant. Und zwar gibt es jetzt eine neue Initiative in der CNCF, und zwar die Cloud Native Hero Challenge. Habt ihr davon schon mal gehört, wofür die ist? Oder,
Überhaupt nicht, aber wenn es eine Jacke gibt, bin ich dabei.
Hero Challenge?
Kannst du das nochmal? Ja, genau, die CNCF Hero Challenge. Da gibt es auch tatsächlich, glaube ich, tatsächlich Merch zu gewinnen. Und zwar geht es darum, dass es immer wieder Patenttrolle gibt, die eben Open-Source-Technologien als ihre eigenen verkaufen. Könnt ihr euch darunter was vorstellen, was ein Patenttroll ist, oder habt ihr davon schon mal gehört?
Das klingt nach einer Kategorie Mensch, mit der ich mich nicht gerne auseinandersetzen möchte.
Genau, also ja, Patenttrolle, soweit ich das verstanden habe, sind ja Personen, die eben Patente auf Technologien anwenden, die sie selbst nicht besitzen, aber entsprechend darauf dann das Patent haben und eben dann tatsächlich Klagen einreichen können, um ja durch Erpressung von Organisationen an Geld zu kommen. Ja, da ist das Ziel eben nicht eine gerichtliche Einigung, sondern eine außergerichtliche Einigung, mit der sich eben Geld sparen lässt. Aber für die Patentrolle ist das dann eben ein finanzielles Einkommen, was sie eben durch ja Rechtsstreite ja, sag ich mal, noch dazu verdienen können, ja.
Heißt das sowas wie ein Reverse-Patent? Ich nehme eine Technologie, die existiert, denke mir dazu ein Patent aus, meld das an.
Genau.
Und kriegt das approved und sagt dann, haha, haha, ihr dürft das gar nicht.
Genau, ganz genau. Also das heißt, wenn es jetzt zum Beispiel ein Open-Source-Projekt gibt, ich will es jetzt mal ganz plakativ machen und sage Kubernetes und da gibt es kein Patent drauf, dann bin ich jetzt mal ein Patentroll und ich melde das jetzt an und damit ist das meine Erfindung und damit kann ich erstmal sagen, Momentchen mal, Kubernetes, ihr macht das zwar schon 10 Jahre lang, aber ihr habt das nicht angemeldet und das ist eigentlich aus meinem Mist gewachsen, weil ich habe mir das gestern unter der Dusche ausgedacht und ihr macht was eigentlich mein geistiges Eigentum ist.
Und ist das tatsächlich ein Case? Weil ich meine, bei Kubernetes wäre doch jetzt relativ einfach nachzuweisen, hey, das ist schon echt ganz schön lange am Markt und die Prinzipien...
Genau, bei Kubernetes kannst du es nachweisen. Bei Kubernetes kannst du es nachweisen, eben weil es da wirklich Bestandteile gibt, wo du sagen kannst, guck mal, das gibt es schon seit 10 Jahren. Also es gibt bereits vorgefertigte Fragmente, die darauf hinweisen, dass es eben nicht erst jetzt erfunden worden ist. Ja. Und das ist eben wichtig, weil bei Open-Source-Produkten, die wesentlich früher stattfinden, die vielleicht noch gerade in der Entwicklung oder in der Konzeption sind, ja, die noch gar nicht da sind, ist es eben notwendig, dass man, wenn eben fälschlich Patente angemeldet worden sind, um diese eben zu debunken bzw. zu entlarven, sogenannte Prior Art, sag ich mal, submitted werden, um aufzuzeigen, guck mal, dieses Patent ist nicht valide, weil es eben bereits vorab Artefakte gibt, die sich auf eine solche Infrastruktur oder auf ein solches Projekt beziehen und damit ist dieses Patent also null und nichtig und es kann eben nicht angewandt werden, um Geld zu erpressen.
Und das ist ja übel fies.
Aber diese Nachweisbarkeit hast du doch schon, sobald das Projekt irgendwo auf GitHub liegt.
Genau, genau, aber bevor es, wenn du das zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, wenn du dich zum Beispiel, wir erinnern uns zurück, wenn wir uns zum Beispiel im Usenet rumtreiben, ja, da wurde ja zum Beispiel Vim und so weiter, glaube ich, heiß diskutiert, ich hatte das mit Christian Stankovic jetzt besprochen gehabt, wenn du da irgendwie die Idee hast, wir machen eine Open-Source-Lösung für XYZ und da planst du so grob die Infrastruktur, bevor es überhaupt dann wirklich zu einem Code kommt, zu einer Codebase, die du publizieren kannst in GitHub oder irgendwo anders, gibt es ja schon ein Konzept und bereits bei diesem Konzept können eben solche Patentrolle, sag ich mal, sich dran bedienen und das eben anmelden und da ist es eben wichtig, dass es in der Community Personen gibt, die für solche Patente eben vorzeitige Beweise liefern können und dafür ist eben die Cloud Native Hero Challenge da, dass eben solche Leute belohnt werden, die eben solche Patente überprüfen und sagen können, okay, dieses Patent ist null und nichtig, es gibt Beweise dafür, dass das bereits schon vorher da waren und wenn ihr das könnt oder wenn die Zuschauerinnen oder Zuhörerinnen das beweisen können, dann können sie eben von der CNCF belohnt werden. Zwar nicht finanziell entschädigt, aber immerhin belohnt mit CNCF-Merchandise und dafür ist eben diese Hero Challenge da.
Ja, voll nice. Ich glaube auch unabhängig davon, ob das jetzt irgendwo Open Source stattfindet oder nicht, du hast ja erstmal diese Klage da stehen und jetzt weiß ich nicht, wenn, also mich würde das schon ziemlich emotional auch unter Druck setzen, wenn morgen irgendwie so eine Klageschrift bei mir ankommt und die sagt, dass ich gegen irgendein Patent verstoße und da irgendwie Support zu kriegen und da irgendwo auch Rückhalt aus der Community zu haben, ist schon eine sehr gute Geschichte, oder?
Das ist nicht mal emotional, sondern vor allem entwicklungstechnisch. Man muss sich überlegen, du hast vielleicht ein super gehyptes Produkt oder du hast vielleicht ein Projekt, was du nach vorne bringen willst. Wenn so ein Patentstreit kommt, dann geht ja erstmal der ganze Support flöten, weil man weiß ja gar nicht, okay.
Ja, Reputation und so auch, ne?
Genau, bringt das jetzt überhaupt noch was, da irgendwie was rein zu investieren oder sowas? Das heißt, vor allem die Entwicklung wird in einem recht frühen Stadium gehemmt. Und das, glaube ich, betrifft alle aus der Community, weil das für jedes Projekt tatsächlich passieren kann. Entsprechend ist es sehr relevant, aber auch sehr traurig, ehrlich gesagt, dass es sowas überhaupt geben muss. Aber
ich hasse alles daran.
Es ist gut, dass die CNCF da auch nochmal die Visibility stärkt, eben mit dieser Challenge, weil ich glaube, viele Personen, die eben in diesem Ökosystem unterwegs sind, wissen vielleicht nicht unbedingt, dass es eben solche Personen gibt, die das eben ausnutzen und damit Geld machen unter Umständen.
Fiese Sache das.
Genau.
Tatsächlich, das schürt meinen Weltschmerz. Außerordentlich.
Dann gibt es noch ein weiteres Graduated Project, was angekündigt worden ist im Rahmen der KubeCon in Salt Lake City. Habt ihr schon mal von DAPA gehört?
Ja.
Ja,
voll das, das war Microsoft, oder?
Genau, es wurde ursprünglich für Windows entwickelt. Könnt ihr, Volki, vielleicht magst du erzählen, worum es sich dabei handelt?
Ich kenne das Projekt, habe ich gesagt.
Also, wir kennen das Projekt, weil, es gab, ich hätte jetzt gesagt, irgendwann innerhalb der ersten 20 Episoden hatten wir zwei Kollegen von der Microsoft mal mit dabei und die haben das mal mitgebracht und da ein bisschen was drüber erzählt. Deswegen müssen wir da jetzt gar nicht mit unserem Fachwissen wiederholen, was das alles so tut und wie es das so tut, sondern
ich kann es kurz ergänzen. Also, DAPA steht für Distributed Application Runtime und das ist ein Open Source Runtime Framework, was eben Entwicklerinnen dabei helfen soll, verteilte Anwendungen zu erstellen. Also zusätzlich zu eurem, weiß ich nicht, Flask oder was weiß ich nicht was, kann euch diese Runtime eben APIs zur Verfügung stellen oder eben Elemente, die euch eben helfen, cloud-native Applikationen zu entwickeln und diese auch eben in die Cloud zu bringen. Und das ist so ein vorgefertigtes Framework und das ist jetzt eben auch graduated von der CNCF und markiert auch da eben wieder nicht nur die Marktreife, sondern auch die breite Akzeptanz, die dieses Projekt sicherlich schon in der Community erreicht hat.
Krass. Da ist ja einiges jetzt graduiert worden. Meine Güte, da ist ja ordentlich was in den Top drin geflogen.
Ja, Volki, aber das ist, glaube ich, immer so, wenn man sich die Zeitpunkte anguckt, wo CNCF-Produkte graduated erreichen, ist das immer zu dem der großen Events. Und wir sehen, ich glaube, egal wie viele KubeCons es jetzt inzwischen gibt im Jahr, die zentrale KubeCon findet immer noch in NA statt. Da finden die größten Ankündigungen statt und da werden, glaube ich, auch die größten Änderungen announced. Es ist schön, dass die CNCF das jetzt auch so inklusiv gestaltet, dass es inzwischen, lasst mich nicht lügen, ich glaube, es gibt 5 nächstes Jahr. Es gibt eine in Europa, das ist die in London, die findet am Anfang April statt. Dann gibt es eine in China, die findet am Anfang Juni in Hongkong statt. Dann gibt es eine in Japan, die findet Mitte Juni in Tokio statt. Dann gibt es jetzt auch eine in Indien, die war auch letztens erst, ich glaube diesen Monat erst. Die findet im August in Hyderabad statt. Und dann gibt es noch letztendlich die Jahresabschluss in NA, die ist dann im November in Atlanta. Und das sind jetzt, glaube ich, insgesamt dann schon 5 KubeCons. Aber ich glaube, die wichtigste davon ist und bleibt die in NA. Da sind die ganzen großen, namhaften Hersteller dabei. Da ist auch, glaube ich, die größte Crowd. Könnte man sagen. Ich glaube, jetzt bei der letzten in Salt Lake City waren es, glaube ich, fast 6.000, die da waren. Letztendlich ist es da dann die wichtigste Messe, würde ich sagen. Und da finden dann, glaube ich, auch immer die zentralen Ankündigungen statt.
Ich habe es gerade nochmal recherchiert. Episode 17, das ist 2021 gewesen. Da hatten wir zum Thema AKS was aufgenommen. Da war der Christian Dennig von der Microsoft mit dabei. Grüße gehen raus. Und der hatte uns da von Dapper ein bisschen erzählt.
Wunderbar, das verlinken wir direkt in den Shownotes und vielleicht könnt ihr da auch nochmal in die Podcast-Geschichte dieses Podcasts reinhören.
Bitte nicht.
Bitte nicht. Ja, aber genau, das ist vielleicht auch nochmal, wenn ihr dazu mehr wissen wollt, dann lohnt vielleicht diese Folge auf jeden Fall.
Ja, wegen der Teilnahme muss ich jetzt nochmal sagen, tatsächlich hatte Europa auch einen gewissen Impact, also 9000 waren, glaube ich, dieses Jahr in Paris, ne? Das ist schon, das ist schon eine Hausnummer, aber ich glaube, die in NA ist deutlich zweistellig, ne? Das wollte ich jetzt auch nochmal recherchieren, aber da bin ich raus. LA war auf jeden Fall 22.000.
Es gibt ja immer diese die Review-Seiten, sag ich mal so, wo die nochmal alle Zahlen aufzählen. Und da kommt man jetzt nochmal.
Das ist, aber ja, wo wir gerade beim Thema sind, das haben wir noch nicht besprochen, glaube ich. Und das ist auch gar nicht so lange her, seit 4 Tagen. Ist immer ganz witzig. Ich mache dann immer irgendwelche Updates in dem Moment und dann sehe ich, ach ja, guck mal, 1.32 ist draußen. Jetzt ist es da, genau. Das Kubernetes 1.32.
Es kommt mir vor wie gestern, als ich mich in 1.31 drüber gefreut habe, dass es die für PVCs jetzt auch Images als Source gibt. Jetzt sind wir schon bei 1.32. Das ist unfassbar.
Irgendwie ist mir die Hälfte des Jahres irgendwie so ein bisschen an mir. Ich habe das nicht mehr so richtig auf dem Schirm mit 1.30, 31, 32. Da bin ich so ein bisschen aus dem Lauf. Ich gucke mir immer die Release Notes an, aber ich komme das mit den Zahlen, die werden immer höher. Da müssen sie jetzt irgendwann mal müssen sie wieder, weiß ich auch nicht, Buchstaben davor machen oder so. Ja.
Ja. Ja, also ich traue ja immer noch Uwe Kubernetes hinterher. Nicht nur wegen des Namens, sondern auch wegen des Logos. War das, glaube ich, mein Favorite Kubernetes. Ich glaube, dass Kubernetes, die Kubernetes-Version, egal wie viele Features sie enthält und was für Features das sind, auf die Enrico sich bestimmt freut, ist Kubernetes-Version 1.42. Und ich würde sagen, die hat vielleicht was mit Fisch zu tun oder mit einem Restaurant am Ende des Universums. Enrico, oder? Das ist, glaube ich, deine Version.
Ja, also auf jeden Fall von der Nummer her. Dass, ob ich das noch erleben werde, mal gucken. Ob es bis dahin deprecated wird. Wir haben noch 10 Versionen vor uns.
Ja, ich glaube, das kriegen wir hin.
10 Versionen, das ist in 2,5 Jahren haben wir das.
Ja. Genau, und wir hatten es ja gerade mit den Namen. Die Version 1.32 heißt tatsächlich Kubernetes Penelope. Und warum jetzt Penelope, wenn es vorher Kubernetes oder was anderes war? Und zwar Penelope bezieht sich in diesem Kontext auf die Ehefrau des griechischen Heroen oder beziehungsweise Königs Odysseus, der 10 Jahre lang unterwegs war, bis er dann schließlich nach Ithaka gekommen ist und festgestellt hat, dass sein Königreich, seine Insel, von einem Usurpator besetzt war, der eben seine Frau ehelichen wollte, die sich aber damit zurückgehalten hat, dass sie gesagt hat, ich muss aber hier noch mein Hochzeitskleid stricken oder ich glaube, es war sowas. Weben hat man ja eher gesagt. Mhm. Und das eben 10 Jahre lang gedauert hat. Und der Bezug zu Kubernetes ist jetzt eher nicht, dass man sagt, Kubernetes ist 10 Jahre lang rumgeirrt und kam nicht zum Ziel, weil das könnte man ja auch in diese Metapher einlesen. Ja. Aber es geht vielmehr darum, dass man 10 Jahre lang versucht hat, eben Features in einen Teppich, ich glaube, es war ein Teppich, vielleicht ein Weihnachtsdeck, keine Ahnung, einzuweben und da was zu schaffen, was halt bleibend ist. Aber man muss sagen, wenn man sich die Odyssee von Homer durchgelesen hat, dann ist die Story, dass Penelope jede Nacht den Teppich komplett wieder auftrennt und von vorn anfängt. Und ich hoffe, dass wir das nicht in Kubernetes machen müssen, zumindest nicht in unserer Infrastruktur, weil ich glaube, sonst hätte man ein bisschen was zu tun. Deswegen als, ich muss sagen, vor dem Hintergrund meiner Studiengänge muss ich sagen, vielleicht ist dieser Name dann doch ein bisschen unglücklich gewählt, aber da gibt es ein paar andere Deutungen, die sich auch erschließen können.
Ich wollte gerade sagen, also Hut ab vor den Menschen, die sich immer Dinge da drumherum ausdenken, und es ist natürlich in der Sache der Dinge, dass man immer andere Sachen mitdeuten kann. Ich bin gespannt auf die erste Referenz zu Game of Thrones in den Releases, denn das lässt sicherlich auch einige lustige Deutungen zu.
Genau, aber wir sind ja nicht hier, um nur zu deuten, sondern wir sind auch natürlich hier, um ein paar Neuigkeiten mit euch zu teilen. Was gibt es denn? Was ist denn in diesem Release drin? Wer mag anfangen?
Ach, ich fange mal ganz unten an auf meiner Liste. Ich habe mir extra die Sachen rausgepickt. Es sind natürlich auch einige, die von Alpha auf Beta, von Beta auf Stable und so weiter gegangen sind. Ich habe mir aber ein paar rausgesucht, die in Alpha neu sind. Und damit sind reingekommen die Pod-Level Resources. Und zwar ist ja sowieso mit dem 1.32 Release nochmal ein bisschen was verschoben, was so die Anpassung der C-Groups im laufenden Betrieb angeht. Das hatten wir ja auch schon, weiß ich nicht, vor Ewigkeiten mal angekündigt, dass eben das Autoscaling der, was ist denn das, nicht das Vertikale, sondern das Horizontale, also das, wo einfach nur Memory und CPU-Limits nach oben gezogen werden. Das gibt es natürlich auch im Autoscaling. Das war in früheren Versionen immer so, dass das einzeln angepasst wurde und dann halt der Pod neu gebaut wurde, obwohl die C-Groups im Linux das auch erlauben würden, das im laufenden Betrieb nach oben oder unten zu schrauben. So, das ist das eine. Und auf der anderen Seite gibt es jetzt eben Pod-Level-Resources. Das heißt, die Resource-Limits und Request, das habt ihr vielleicht schon mal irgendwo in einem Spec setzen dürfen oder auf der kubectl mitgegeben, die waren vorher ja eher so auf dem einzelnen Container mit drin. Insbesondere aber, wenn ihr Multi-Container-Pods habt, wo dann vielleicht nochmal ein bisschen granularer entschieden werden soll, wie soll der Pod eigentlich begrenzt werden oder wie sollen die einzelnen Container mit begrenzt werden. Da hat sich ein bisschen was getan. Und das ist eben das Issue 2837 mit den Pod-Level-Resources, wo das ein bisschen aufgesplittet wurde und ein bisschen feingranularer gemacht wurde. Das finde ich ist eine schöne Geschichte, also zum einen eben das schöne Autoscaling und dass das eben im Betrieb passieren kann, zum anderen eben aber auch, dass es auf unterschiedlichen Ebenen innerhalb und außerhalb, nein nicht außerhalb, sondern innerhalb der Pods und innerhalb der einzelnen Container für die Pods gesetzt und geändert werden kann. Fand ich spannend, hat mich interessiert.
Ja, danke dir. Eine weitere Neuerung, die recht interessant ist, ist der sogenannte, oder ist die Einführung des sogenannten Queuing-Hints. Das ist eine Änderung, die die Special Interest Group Scheduling vorgenommen hat. Und zwar war es zuvor so, dass unschedulbare Pods immer wieder erneut in eine Warteschlange versetzt worden sind. Die konnten zum Beispiel unschedulable sein, weil die zum Beispiel eine gewisse Affinity haben, die verhindert haben, dass sie ausgerollt werden können. Und bei jedem Event wurde dann entsprechend geguckt, kann ich die neu ausrollen. Jetzt ist es so, dass Kubernetes feststellt oder dass es feststellbar ist, warum diese Pods nicht ausgerollt werden konnten. Oder warum eben diese Ressourcen nicht ausgerollt werden konnten und diese Ressourcen im Scheduler mit einem Hin versehen, der nur bei Änderung dieser entsprechenden Ressourcen oder bei einem Event der Änderung dieser entsprechenden Ressourcen das nochmal neu scheduled oder das nochmal neu versucht zu schedulen. Damit kann erreicht werden, dass eben Ressourcen ein bisschen entlastet werden und es nur bei relevanten Änderungen versucht wird, eben neu zu versuchen und nicht eben mit einer Brute-Force-Methode die ganze Zeit versucht wird, eben was neu zu schedulen. Fand ich auch sehr interessant, weil das auch nochmal zeigt, dass es auch unter der Haube bei Kubernetes, wenn man das vielleicht nur als Konsument oder als Konsumentin ja einsetzt, noch ein paar Sachen gibt, die weiterentwickelt werden und die auch noch zur weiteren Verschlankung von Kubernetes beitragen können.
Hola, das ist viel Richtung Ressourcenmanagement, ne? Also wenn ich mir das jetzt nochmal angucke, dann haben wir jetzt hier auf jeden Fall noch neue Policies für CPU-Management, was im Grunde halt die ganze Sache halt mal abhängig von den klassischen QoS-Geschichten, also QoS wird kurz gesprochen, halt auch so zur Sicherung von Services also dass das dann halt im Grunde halt Workloads nicht auf systemkritischen CPUs verlaufen sollten, also abseits von dem, was man halt so einstellen kann, genau. Und der Memory Manager, genau, der ist auch GA gegangen. Hier geht es halt auch die feste Zuweisung von Speicher an einen Pod hinsichtlich der Zuverlässigkeit. Das finde ich auch relativ interessant. Ja, eine Sache haben wir vergessen, oder? Wobei ich nicht so viel darüber sagen kann, aber es ist schön. Load Balancing.
Habe ich hier unten was, was mit drin? Zumindest wenn du die Q-Proxy-Anpassung beziehungsweise das gemeinst, was da Richtung ja. Stable geht.
Mhm. Genau, also gerade hier eine Stabilisierung zwischen, also hinsichtlich Load Balancern und Q-Proxy. Ja, also ja. Das ist gerade, wenn man dann halt eine Nicht-CMCNI benutzt, ist das ganz interessant.
Ja, ich glaube, die Herausforderung ist ja, du hast ja heute eine ganze Menge an unterschiedlichen Load-Balancern, beziehungsweise hattest du ja auch vorher schon, die haben unterschiedliche Capabilities, das hat man immer mal gesehen, wenn man sich alleine anguckt, was für unterschiedliche Annotations das ja so gibt und was die dann so machen. So, und das eine ist ja dann, wie kommt der Traffic in euren Cluster rein, das andere ist, wie wird er innerhalb des Clusters verwaltet, da geht nämlich viel dann über den Q-Proxy und die Änderung, beziehungsweise das Enhancement da ist, dass man sowohl, dass der Q-Proxy wissen kann, was macht eigentlich der, was hat eigentlich der externe Load Balancer für eine Strategie, andererseits auch, dass der externe Load Balancer Informationen darüber kriegen kann, wie wollen wir den Traffic innerhalb des Clusters weiterverwalten oder was ist da so drin. Das heißt, da so ein bisschen Mapping drauf, wie eigentlich umgegangen werden soll, sodass mehr Transparenz in beide Richtungen besteht. Ganz gute Geschichte eigentlich.
Ja, krass, cool.
Ja, und für alle diejenigen, die immer nur mit kubeADM ihre Cluster hochziehen und nie kubectl anfassen, weil sie sagen, ja, eine API ändert sich ja nicht viel. Doch, doch. Wir haben hier nämlich in kubectl jetzt die Möglichkeit, User Preferences mitzusetzen. Das heißt, da lohnt sich tatsächlich mal das Update der lokalen kubectl auf 1.32, denn damit könnt ihr so ein paar Präferenzen setzen. Das tut ihr, indem ihr in euren .kube-Ordner eine kubectl.rc-Files hinlegt oder die auch einfach kubectl mit angebt, und damit könnt ihr so ein bisschen was an dem, wie ihr ja zum Beispiel Filterungen vornehmen wollt, dass ihr vielleicht bestimmte Flex einfach, die ihr an ein Apply normalerweise mit ranhängt, von vornherein einfach mitsendet, sodass damit so eine Art, naja, ich sag mal, man könnte es auch über Aliase zum Teil machen, das wird aber ja irgendwie auch irgendwie blöd, und das wird damit eben dann möglich, dass ihr eure Client-CLI customized, eben eure eigenen RC-Files dann bauen könnt und damit bestimmte Sachen einfach überschreiben könnt, wie ihr die umgeht, einfach Flex mit dranhängen könnt oder ganz eigene Aliase setzen könnt, wie ihr, wenn ihr sagt hier kubectl get proddb, dann könnt ihr einfach mitgeben, was möchtet ihr zurückkriegen und welche Labels sollen da rangehängt werden. Das könnte ganz spannend werden, um euch die ewige Tipperei dann doch ein bisschen leichter zu machen.
Ist schön, mit Default Namespace ist tatsächlich so, und das wäre so ein Instant Use Case für mich, glaube ich, da den Default Namespace dann halt gleich umzusetzen, damit man halt nicht irgendwo in dem Kube-Kontext rumfrickeln muss, sondern man hat es halt da, es ist halt ja ein bisschen aufgeräumter, ne? Das ist ganz schön.
Cool. Das lässt natürlich auch zu, dass du dir eine ganze Menge zerfriemelst und der Nächste, der dann deine an deinem Rechner ist und da mal eben ein paar kubectl-Befehle schicken will, dass das alles zu sehr customized
so
ist. Aber
so ist es gedacht.
Das ist, du machst einen Rename von kubectl apply auf kubectl delete und umgekehrt. Ne?
Genau so ist es.
Ja. Ja, schön. Ja.
Schön.
Ja, dann ich glaube, damit können wir auf jeden Fall die Änderung von 1.32 abschließen? Oder habt ihr dazu noch was zu ergänzen?
Nee, also die Liste ist natürlich pickepacke voll. Da sind noch eine ganze Menge mehr drin. Wir haben jetzt einfach mal für uns die Sachen rausgesucht, die wir für uns am schönsten fanden. Guckt einfach mal auf der Kubernetes-Seite mit dabei. Ich finde auch die Menschen bei Systic, die fassen das auch immer sehr schön zusammen. Das mag ich auch. Die haben da nochmal einen anderen Blick drauf oder einen anderen Pick an Issues, die sie so aufgreifen, aber das, denke ich, sind so die für uns wichtigsten Sachen, die wir so...
Du meinst die sogenannte Security-Brille, die coole Security-Brille, die Systic darauf wirft.
Ja, naja, also nicht nur, also das über die kubectl-Geschichten, das ist das, was ich mir da rausgepickt habe.
Auf jeden Fall, also kann man auf jeden Fall auch nur empfehlen, sich da mal den Blog anzugucken.
Das auf jeden Fall, ich finde halt bei den Sachen, dass also Kubernetes Releases, das ruft immer, das schreit immer nach einer eigenen Newsfolge, das ist halt immer so viel und jeder hat einen anderen Blick drauf. Das ist auch immer schön, dann auch unterschiedliche Blicke zu lesen.
Ja.
Wie du gesagt hast, Enrico, da die Kollegen von Systic oder wenn man dann halt mal so ein bisschen rausguckt, also ich glaube, es ist für jeden was anderes wichtig. Klar, es gibt essentielle Changes, die halt schön sind, aber ja.
Ja, und ich denke, wir könnten aus den restlichen Themen noch eine komplette eigene Episode machen, aber es sei mal so viel gesagt, wer bei Amazon und EKS unterwegs ist, der mag mal den Automode auschecken, damit wird es nämlich ein bisschen einfacher, seine Cluster zu verwalten, und ansonsten gibt es in den Shownotes auch nochmal die Top-Announcements von der AWS reInvent, falls euch da was von interessiert, da sind einige Talks auch schon bei YouTube mit drin, da ist auch einiges Neues gekommen, auch um die anderen Hersteller so drumherum. Das müssen wir gar nicht so tief behandeln.
Nee.
Genau. Dann?
Events.
Ja, bevor wir zu den Events kommen, wir haben noch, ich glaube, noch so ein paar andere Infos mitgebracht. Und zwar eine spannende Info, die ich finde, ist natürlich auch der Umstand, dass Kubernetes unter Umständen nicht für jeden Use Case oder für jedes Unternehmen, für jede Organisation die geeignete Infrastruktur darstellt. Weil sie ist eine sehr komplexe Infrastruktur. Sie erfordert sehr viel Fachwissen, sage ich mal so, ja, oder eben Auseinandersetzung mit der Materie und eben eine stete Wartung bzw. ein Monitoring, was einen Blick auf den Cluster und auf meine Ressourcen hat. Und das hat auch Gitpod gemerkt. Gitpod vielleicht für die Zuhörerinnen, die schon länger dabei sind, erinnern sich vielleicht noch an die tolle Folge mit Hagen Naumann, die wir, glaube ich, Anfang November veröffentlicht haben, wo wir über cloud-basierte Entwicklungsumgebung gesprochen haben. Mhm. Und Gitpod ist eben auch ein Anbieter aus dieser Ecke, ja, und die haben eben beschlossen, ihre Plattform wegzumigrieren von Kubernetes hin zu einer eigenen Infrastruktur, die Flex heißt. Und warum haben sie das gemacht? Weil sich Kubernetes eben auf Dauer als zu komplex erwies, um eben die spezifischen Anforderungen, die eben eine cloud-basierte Entwicklungsumgebung hat, zu, ja, sag ich mal, umzusetzen, was halt zu erhöhtem Betriebsaufwand geführt hat. Weiterführend noch Sicherheitsbedenken, eben wie man Sicherheitsrichtlinien umsetzen kann, die eben auch sowohl die Entwickler als auch die Infrastruktur entsprechend absichern kann und eben auch unvorhergesehene Ressourcennutzung, die es eben in der Cloud-Entwicklung oder in dieser cloud-basierten Entwicklung geben kann. Deswegen haben sie ein sehr selbstkritisches Statement geschrieben, wo sie eben auch diesen Schritt, sage ich mal, beschließen und entwickeln jetzt eben ihre eigene Infrastruktur auf Basis dessen, dass alles laufen soll. Und ja, ich glaube, es ist immer gut, die eigene Infrastruktur und die eigenen Architekturentscheidungen stets zu hinterfragen, weil es kann immer zu dem Punkt kommen, wo man feststellt, okay, das haben wir jetzt vielleicht 3-4 Jahre in die Richtung entwickelt, aber vielleicht ist das doch nicht die beste Wahl, die wir haben. Der Markt entwickelt sich, Technologien entwickeln sich. Wir sehen das jetzt auch zum Beispiel mit der Integration von KubeVirt in Kubernetes, ja, wo die virtuelle Maschine eigentlich eine Kubernetes-Ressource wird, wo man sich auch, sage ich mal, vielleicht die Frage stellen kann, was mache ich jetzt? Wie gehe ich jetzt weiter vor? Es gibt eine neue Entwicklung, die vielleicht auch unter Umständen kleinere Entscheidungen oder größere Entscheidungen über den Haufen werfen kann. Und deswegen ist es, glaube ich, soweit man sich das leisten kann, immer eine sehr, sehr gute Idee, da immer wieder drüber nachzudenken und auch selbstkritisch zu sein und eben auch Strukturen aufzubauen, die nicht historisch weiter wachsen, sondern da auch eine grundsolide Entscheidung zu treffen und zu sagen, wir fangen nochmal von vorne an oder gehen jetzt einen komplett neuen Weg. Was meint ihr dazu?
Finde ich auch. Also es ist immer, also man kann immer nicht sagen, dass eine Sache die eine Lösung ist. Ich glaube, Kubernetes ist die Lösung für viele Sachen. Das würde ich schon behaupten, aber man wird auch an seine Grenzen stoßen. Bei Gitpod kann ich mir das halt sehr gut vorstellen, gerade im Security-Umfeld. Also wenn es halt darum geht, dass ich unterschiedliche Tenants und jeder User ist dann halt potenziell ein Tenant, dann halt auch schützen möchte. Sowas, also kann ich mir das relativ schnell vorstellen und ich finde das gut, sowas dann halt sich einzugestehen, so schön diese Technologie ist, sich einzugestehen, dass es halt auch andere Wege gibt und die auch gut sind und die sich auch weiterentwickeln. Ja, absolut.
Der klassische Spruch ist ja immer, wenn ein Werkzeug ein Hammer ist, dann ist jedes Problem irgendwie ein Nagel. Und wenn man aus der cloud-nativen Welt kommt und viel Plattform-Engineering macht, dann könnte man wahrscheinlich schnell zu dem Schluss kommen, Kubernetes könnte überall passen. Am Ende denke ich aber, do whatever works for you, ja. Und wenn es das eine nicht ist, dann probier halt was anderes. Und wenn das besser funktioniert, dann mach's. Und vielleicht merkt auch die eine oder andere Person auf so einem Weg, ja, wir dachten, das wäre auf der anderen Seite besser, ist vielleicht doch nicht. Und ich glaube, solche Entscheidungen sind nie komplett in Stein gemeißelt. Es ist aber immer mal wieder interessant zu sehen, womit sich andere so beschäftigen. Und das deswegen finde ich das auch immer so gut, auf Meetups zu gehen oder irgendwie auf Events zu sein, wo man mal ein bisschen was von anderen hört. Das vielleicht auch für euch mal so im nächsten Jahr. Traut euch einfach mal und erzählt mal, was da so los ist. Weil ich meine, die hochpolierten Slides und sagen, dass alles toll ist, das kann halt jeder. Ich glaube, im Alltag wissen wir alle, dass es doch häufig auch anders aussieht und dass Dinge halt auch mal schief gehen. Und gerade darüber zu reden, woran es da gelegen hat und was da die Implikationen draus sind, das ist auch mal richtig spannend.
Genau, manchmal ist es eben sinnvoll, anstatt, sag ich mal, ein großes Auditorium zu befüllen, vielleicht auch mal einen Stuhlkreis zu gehen und über die Sorgen zu sprechen, so eine kleine Selbsthilfegruppe zu machen, weil oft werden da auch tatsächlich Perspektiven geliefert, die man eben sonst nicht bekommen würde. Der Austausch, auch was Probleme angeht, kann helfen, Entscheidungen zu treffen oder Entscheidungen zu revidieren. Dementsprechend, wie Enrico das gerade schon gesagt hat, habt da keine Scheu, auch mal auf einer Messe oder auf einem Meetup, ja, euch mal, sag ich mal, zu öffnen und da mal über die Probleme zu sprechen, die ihr so habt. Vielleicht sind die Lösungen doch näher liegend oder naheliegender, als man unter Umständen denken möchte und vielleicht auch einfacher umzusetzen.
Das ist eine gute Überleitung, glaube ich.
Genau.
Tatsächliche, weil im Grunde könnten auch wir Bühne liefern. Genau, wir veranstalten, also ich persönlich zusammen mit dem Felix in Hamburg veranstalten wir unser ja, hoffentlich jetzt regelmäßiges The Age of DevOps Meetup an der Lokation. Da ist jetzt auch ein Meetup am 15. Januar. Da bekommt er keine Bühne, weil da stehe ich auf der Bühne und habe was zu erzählen. Dennoch, wenn ihr Interesse habt, wendet euch natürlich ganz gern an uns und dann können wir das da halt auch sehr gut unterbringen. Genau. Ja, 15. Januar, Meetup in Hamburg.
Ja, und passend dazu gibt es dann noch die Hack and Snack Serie. Das ist so eine Terminserie in mehreren Städten. Da ist Wiesbaden und Leipzig am 29.01. Stuttgart gibt es am 30.01. In Hamburg und Berlin findet das Ganze am 4.02. und in Greven am 6.02. jeweils von 16 bis 19 Uhr statt. Wenn ihr da Lust habt, vorbeizukommen, dann findet ihr die Links auch dazu einfach in den Shownotes.
In Berlin bin ich sogar.
Ja, das wird auch, glaube ich, ein spannendes Thema.
Ich hatte vor, in Hamburg auf jeden Fall vorbeizukommen. Wenn das irgendwie alles terminlich noch.
Ich muss mal gucken, ob ich das schaffe. Wenn du da vorbeikommst, dann auf jeden Fall. Dann richte ich es ein.
Ja, wenn Enrico da ist, dann kann man auf jeden Fall mal vorbeigucken. Ansonsten auch hier nochmal der Reminder. Wir werden auch mit einer Entourage auf der KubeCon in London erscheinen. Entsprechend solltet ihr auch vor Ort sein und habt persönlichen Gesprächsbedarf, dann schreibt uns gerne. Ja, wir kommen gerne zu euch vorbei. Wir können auch gerne zusammen eine Folge aufnehmen, wo wir über euch oder eure Themen sprechen oder eure Projekte, die ihr angestoßen habt, wenn ihr was Spannendes zu erzählen habt. Schreibt uns doch gerne vorher unter podcast@sva.de. Wir sind auf jeden Fall sehr erpicht darauf, eure Geschichten zu hören und mit euch über die kleinen Sachen der Kubernetes-Welt zu sprechen. Und ja, freuen uns euch natürlich auch einmal mal so zu sehen, ohne das Mikrofon zu haben.
Ja, absolut.
Ja, ich glaube, damit sind wir auch schon so ziemlich am Ende fast der Episode. Ende. Was? Was haben wir denn noch?
Fast am Ende. Naja, das tatsächlich haben wir ja, müssen wir die Episode natürlich traurig schließen. Das ist einfach so. Ich sage das ungern vor Weihnachten. Ja, genau. Im nächsten Jahr, ich sage das jetzt so, ne? Im nächsten Jahr wird unser schöner Podcast Focus on DevOps nur noch mit zwei von uns weitergehen. Der liebe Enrico, der verlässt uns. Er hat keine Lust mehr. Und den Rest ab hier kannst du jetzt übernehmen, damit ich nicht gleich in Tränen ausbreche.
Nee, ist alles gut. Also, darauf wollte ich auch gerade zu sprechen kommen. Wenn ihr euch darüber wundert, dass am Anfang irgendwie und auch zwischendrin deutlich weniger Enrico mit bei ist, dann liegt das daran, dass ich mir vorgenommen habe, mir ab nächstem Jahr einen roten Hut aufzusetzen. Und das macht es natürlich schwierig, ein Format, was irgendwie aus einer anderen Richtung getrieben wird, mitzugestalten. So, das dazu. Ich bin mir aber voll sicher, dass ihr beiden das voll und ganz übernehmen könnt und daran auch sehr viel Spaß entwickeln werdet. So ging es mir nämlich über die letzten Jahre und dementsprechend auch vielen Dank an alle da draußen, ja, die durch das Zuhören oder durch Themen reinbringen oder auch auf unterschiedliche Arten und Weisen, auch durch Kommentare empfehlen, teilen, was auch immer da so bei ist, dazu beigetragen habt, dass es dieses Format gibt und dass es das auch so weiter geben wird. Und damit wünsche ich euch beiden nächstes Jahr sehr viel Erfolg. Ich denke, gerade innerhalb des ersten Quartals 2025 werde ich eine ganze Menge neue Leute und Dinge kennenlernen und dementsprechend vielleicht auch nicht ganz so viel Zeit haben, aber wenn ihr auf der KubeCon seid und ich das auch dahin schaffen kann, dann werden wir uns allerspätestens da über den Weg laufen und dann kann ich euch vielleicht die ein oder andere News aus einer anderen Perspektive mitbringen und bin natürlich auch froh, wenn ich hier in diesem Format nicht mehr als Host, sondern ab und zu als Gast mit dabei sein darf.
Auf jeden Fall. Also wir würden uns auch sehr freuen, dich da immer wieder auch begrüßen zu dürfen. Ich glaube, das ist wie in einer guten Band, wo vielleicht eine Person sich entscheidet zu gehen. Diese Position wird nicht nachbesetzt bleiben. Da gibt es immer einen Stuhl, wo draufsteht, Enrico, weil du bist, glaube ich, der Initiator. Nicht nur diesen Podcast, sondern generell der Podcast-Landschaft mit vielen anderen natürlich, die wir inzwischen aufgebaut haben. Dementsprechend hast du hier immer einen Platz und wir würden uns natürlich sehr freuen, mit dir über alle möglichen Themen zu sprechen. Und ich möchte das auch nochmal als Möglichkeit nutzen, nochmal so eine kleine Retrospektive zu machen. Weil ich muss sagen, auch meine persönliche Reise in der IT hat irgendwie mit dir angefangen, also in der, zumindest in der cloud-nativen Welt. Du hast mich, sage ich mal, recht früh als Werkstudent noch in die Produktion der Podcasts mit reingeholt und ich habe da sehr viele verschiedene Themen und Technologien kennengelernt, auch nur als Zuhörer, aber tatsächlich konnte man da auch Fragen stellen in den Aufnahmesessions und konnte mir dadurch, sage ich mal, auch ein relativ schnell oder ein breites Feld, sage ich mal, erschließen an Lösungen, die es gibt. Und das wäre auch als erstmal stiller Zuhörer nicht möglich gewesen, wenn es dieses Projekt nicht gegeben hätte oder auch die Community, die du bedienen kannst oder die du aufgebaut hast. Und dafür möchten wir dir danken, oder ich zumindest. Und ich glaube, wir können das unmöglich so weiterführen, wie es eigentlich gelaufen ist. Wir werden es anders weiterführen, aber genau, wir versuchen dem gerecht zu werden, so weit wie es geht, aber vielen Dank dir auf jeden Fall dafür.
Sehr gerne.
Ja, von mir auch nochmal vielen, vielen Dank. Also die Reise ging ja für mich da los, also tatsächlich bei der SVA, und ich glaube, ein Jahr später hatten wir dann schon den Podcast, ne? Das war so. Genau, du hast mich natürlich nicht nur in dem Kontext begleitet, das war halt auch ein wichtiger Punkt, eine Person, die man immer fragen konnte, jemand, auf den man sich verlassen konnte, mit dem man auch mal spontan Podcasts aufnehmen konnte. Da erinnere ich mich eher gerne immer an die Folge 0. Ich kann es immer wieder empfehlen, die sich mal reinzuholen. Die Folge ist so entstanden, dass mich Enrico einfach eines Morgens angerufen hat und gesagt hat, wollen wir jetzt aufnehmen? Ich meinen lieben Hund schnell in die Küche gesperrt habe, der dann halt konsequent auf der gesamten Aufnahme zu hören ist. Ja, aber das ist die Art und Weise, und das ist die Art und Weise, die halt auch irgendwie die immer dazu führt, dass was Wundervolles entsteht, und das ist, vielen Dank dafür.
Ja, also danke euch. Ich glaube, Volkmar, dir ist das gar nicht so bewusst, aber du bist halt irgendwann nach den internen Community Calls damit hochgekommen, das würde ich mir auch so anhören, und das gehört natürlich auch mit dazu. Es braucht immer einen, der irgendwie eine blöde Idee hat, und die anderen, die halt auch mitmachen. So, und ich glaube, ohne den Zuspruch der anderen oder durch eure Überzeugungsfähigkeit oder auch dem Mitlaufen der Sachen, die wir da halt so gemacht haben, wäre die ein oder andere lustige Situation nicht entstanden, sicherlich auch die ein oder andere bisschen kritischere Situation nicht entstanden. aber so ist das im Leben, ja. Und da freut es mich umso mehr, dass ich mit euch nicht nur Kollegen, sondern auch Freunde gefunden habe, und das möchte ich nicht missen.
Ja, kann ich nur zurückgeben. Also anders als Volk das gerade gesagt hat, er hat immer in der Vergangenheit gesprochen mit, du warst vertrauenswürdig.
Ich glaube, du bist durch. Es immer noch. Jetzt haben wir einen roten Hut. Nein.
Genau, ja, nee, natürlich jetzt, bist du das immer. Also noch. Entsprechend, ganz, ja, genau. Ich weiß, wo dein Haus wohnt, und da...
Ich glaube genau. Auch unsere Perspektive auf unsere Beziehung wird sich ändern und wird auch was Wundervolles hervorbringen. Ich glaube da halt auch dran. Und du hattest vorhin gesagt, dass du dich zurückgehalten hast in dieser Episode. Das hat man gar nicht gemerkt.
Ja.
Ach Mann. Damit sind wir durch, glaube ich. Ne? Also tatsächlich für dieses Jahr.
Ja, also vielleicht hier noch auch nochmal der Aufruf. In jedem Ende wohnt auch noch ein neuer Anfang drinne. Also Volki und ich werden das zusammen weiter fortführen. Aber natürlich wollen wir auch das nutzen, was wir aufgebaut haben, um das auch weiterzuentwickeln. Das heißt, solltet ihr da draußen Ideen haben oder euch Formate wünschen, dann könnt ihr uns auch diese Ideen gerne schreiben an podcast@sva.de. Wir werden uns das alles durchlesen und das mitnehmen. Aber wie gesagt, wenn ihr vielleicht mal irgendwo gedacht habt, Mensch, das müssten die doch mal machen oder dieses Format wünsche ich mir, dann zögert nicht, uns das mitzuteilen. Wir sind gespannt auf eure Ideen. Und in dieser Absicht würde ich sagen, Enrico, das letzte Wort für diese Folge, für diese Episode, für dieses Jahr und für diese Podcast. Wollen wir es Staffel nennen oder Ära? Ich weiß nicht, wir haben es nie eingeteilt. Glaube ich, hast du.
Ab jetzt geht der Timer wieder von vorne los. Nee, also lass natürlich einen Kommentar
wenn er das letzte Wort hat, möchte ich euch jetzt nur noch schnell Einen guten Rutsch. Die Folge wird nächste Woche ausgesendet. Also das bedeutet einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen und Enrico dir alles, alles Gute.
Ja,
danke. Moritz, wär du auch noch was los und dann darf Enrico wirklich das letzte Wort.
Dann würde ich auch sagen, also soweit wir das ausgerechnet haben mit unseren Taschenrechnern, wird diese Folge nach Weihnachten erscheinen. Also hoffe ich, ihr hattet ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest gehabt. Habt euch, sag ich mal, gut genährt an dem, was es an Weihnachten gab. Vielleicht ist auch noch das eine oder das andere übrig, was man über die Feiertage essen kann. Dann auch da noch guten Appetit, einen guten, guten Rutsch. Kommt gut ins neue Jahr, auch fürs neue Jahr. Sowohl die wünsche ich allen Zuhörern die beste Gesundheit, auch dir, Enrico. Und natürlich auch die beste Gesundheit, nicht nur für das eigene Wohl oder das familiäre Wohl, sondern natürlich auch für die Infrastruktur. Das darf man nicht vergessen. Das sollte man vielleicht auch immer wünschen. Und genau, entsprechend, ja, ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Jahr wiederhören.
Jo, dann würde ich sagen, lasst den Jungs nochmal hier ein paar Kommentare hier. Schreibt am podcast.sva.de, hinterlasst einen Kommentar in dem Podcatcher eurer Wahl. Überlegt euch, wie auch ihr vielleicht aktiver an diesem Teil teilhaben könnt. Gebt den Podcast an jemand anderen weiter. Und wenn ihr auf einer der Konferenzen seid, auf der KubeCon oder auf den Container Days oder auf einem der Meetups, dann lauft immer mal gerne zu Volkmar und zu Moritz hin und fragt ihn mal nach Stickern, denn wir haben nämlich auch für diesen Podcast schöne Sticker und ansonsten war es mir eine Freude mit euch und bis zum nächsten Mal.